Grandios, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge von Insights. Mein Name ist Rubin Rahimi und heute mit dabei Marc Axlich, ein Fellow der Time Tech Group und innerhalb der Synergy derjenige, der Managed Services und das Thema Cloud und souveräne Cloud vorantreibt. Hi Marc.
Hi Rubin.
Und das Schöne heute ist, ich bin eher der unstrukturierte Typ, Marc der Strukturierte. Ich fragte mich, hast du die Fragen gelesen? Nein. Aber wir mögen es dennoch, miteinander zu arbeiten. Und ich habe nochmal drauf gespickt. Und der Einstieg, den machen wir seicht.
Ich bin gespannt.
Wir haben ja zusammen schon relativ viele Meter im Thema Cloud sind wir gegangen. Und wir waren ja mit AWS, also ich glaube, wir haben 15 Jahre AWS-Partnerschaft mittlerweile. Aber wir haben einen Teil ja wegbewegt von der AWS. Da warst du ja maßgeblich dabei, weil so eine der ersten Tätigkeiten. Aber wie bist du zum Thema Cloud und Souveränität gekommen?
Ja, das ist ganz spannend. Also ich glaube, die Souveränität war gar nicht so wirklich am Anfang in unserem Kernfokus. Mhm. Das war halt eher ein Thema, das unsere Kunden uns ja gefragt hatten. Ihr seid bei AWS, das ist unser Hauptkonkurrent. Warum müssen wir eigentlich jetzt euch AWS Geld dafür zahlen, dafür, dass wir einfach verkaufen dürfen? Und zusätzlich haben wir bei der Synergy einfach einer der Leitsprüche, dass wir einmal gesagt haben, wir stehen für die Diversität im Handel oder auch, dass wir sagen, wenn wir einfach etwas aus Europa tun können, na, dann sollte man es einfach versuchen. Na? Mhm. Und das war dann einfach so ein Ansatzpunkt, wo wir überlegt haben, ja, da ist einfach was dran und sind dann auf die Suche gegangen, zu überlegen, ob es einfach Alternativen gibt, die einfach nicht ein Hyperscaler sind.
Und wie war das damals? Vor wie vielen Jahren?
Ich glaube, das müsste vor 5 oder 6 Jahren gewesen sein, wo wir dann so langsam losgestiefelt sind und überlegt haben, was ist das, was wir wirklich brauchen? Welche Anwendungsfälle haben wir, die welche abgedeckt werden müssen? Und das dann auch auf eine Ebene tiefer gesetzt, weil am Ende ist die Frage Kubernetes beispielsweise, hat theoretisch jeder. Aber dann ist es die Frage, was machst du damit? Und welche Level brauchst du dann wirklich? Und dann, na, hat man einfach da schon gemerkt, trennt sich dann auch die Spreu vom Weizen.
Und spannend ist ja, wir sind ja seit der Zeit auch OVH-Partner auf der einen Seite. Und wir sind jetzt ja auch Award-Gewinner, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Und ich würde sagen, Marc ist auch ein MVP für OVH Cloud. Warum? Du hast ja, also ich würde sagen, vielleicht auch ein bisschen verliebt.
Ja, also vielleicht sagst du, ne, auch einer der Punkte, ne, weil, also ich hätte jetzt gesagt, because we love what we do. Mhm. Das steckt halt vielleicht auch so ein bisschen dahinter, weil also ich mag es einfach, darüber zu berichten, was am Ende mit OVH oder mit Europa möglich ist, weil wenn man mit vielen Leuten spricht, dann heißt es eigentlich immer, das geht nicht, dies geht nicht und egal, was du tun musst, es muss ja ein Hyperscaler sein und das ist einfach heutzutage nicht mehr die richtige Antwort.
Und warum ist es so wichtig, dass es kein Hyperscaler mehr ist?
Ich weiß gar nicht, ob es so unbedingt so wichtig ist oder ob das jetzt die richtige Antwort ist, weil ich glaube, dass es nicht per se die falsche Cloud gibt. Jede Cloud ist für sich ein valider Player, hat einzelne Schwerpunkte, aber ich finde halt, man muss halt nicht immer nur zu einem greifen. Und da ist es halt wieder, ne, Diversität im Handel, die Vielfalt, auf die es halt ankommt, sorgt einfach dafür, dass sich quasi alle so ein bisschen aus ihrer Komfortzone bewegen und daraus einfach was Besseres entsteht.
Und immer mit Trump jetzt zum zweiten Mal an der Macht, ich finde, beim ersten Mal habe ich mir die Frage gestellt, welches Mailsystem könnten wir sonst nehmen? Und habe festgestellt, es gibt eigentlich kaum ein deutsches oder europäisches Mailsystem, das mir sofort im Kopf durchschwirrt. Es gibt natürlich so Nischenprodukte. Mhm. Und jetzt mit Trump nochmal an der Macht war das Thema Souveränität ja wieder an der Tagesordnung und deutlich intensiver und emotionaler in der Diskussion. Auch beim Kunden oder ist es jetzt eher unsere Dienstleister-Sicht drauf?
Ich glaube tatsächlich, dass es aus beiden Richtungen kommt. Also sagt, wir haben ja auch diverse Kundenanfragen gehabt, wo dann auf einmal viele Ausschlusskriterien drinstehen, dass einfach EU-Provider einfach als Must-Have gesetzt sind, weil es einfach dazu geführt hat, dass Angst herrscht. Ne? Also es gibt ja auch die Bitkom-Studie von letzten Juli müsste das gewesen sein, wo gesagt wurde, dass über 96%, meine ich, waren das auch einfach negative Einflüsse aufgrund von der Regierung einfach befürchten oder auch wirklich einen Impact auf ihr Business sehen. Und aus Angst entsteht halt dann so ein Handel. Da ist halt am Ende nur die Frage, ist das halt gerechtfertigt und so ist es einfach klug, angstgetrieben zu handeln oder halt nicht?
Also oder nicht halt, ne?
Genau, in der Regel ohne oder nicht, ja.
Und gibt es so bestimmte Muster und Patterns, wo du sagst, so sollten Unternehmen handeln in dem Zuge, also die richtige Entscheidung zu treffen?
Also es kommt halt immer darauf an, welche Daten du jetzt hast oder was jetzt am Ende dein USP ist. Weil es gibt, wie gesagt, viele Sachen, da würde ich auch unterschreiben, dass AWS die gute Lösung sein kann. Ne? Weil nicht jeder hat einfach hochsensible Daten. Ob ich jetzt beispielsweise es gut heißen würde, dass jetzt die Bundeswehr entscheidet, dass ich jetzt meine interne IT zu Google gebe, ist vielleicht eine andere Sache, die man nochmal bewerten könnte. Aber auf der anderen Seite gibt es halt einfach so viele Use Cases, da macht es halt auch Sinn. Oder dass du auch sagst, ich nehme gewisse Sachen in Kauf, weil es gibt etwas, das nennt sich Schutzbedarfanalyse. Das heißt, auf der Basis schaust du dir an, welche Daten habe ich und wie muss ich dafür vorgehen. Und dann gibt es viele Bereiche, da reicht eine Verschlüsselung aus oder ein MFA oder sonstige Schritte und dann ist ein Hyperscaler auch komplett fein. Und dann hat man die Möglichkeit, auch die Innovation davon zu benutzen.
Und genau. Wo würdest du OVH Cloud sehen, wo da der Sweet Spot ist?
OVH hat in dem Sinne den Vorteil, dass sie schon relativ lange auf dem Markt sind und auch im Verhältnis zu anderen Providern eine große, breite Masse an Portfolios haben. Das heißt, OVH sieht sich im Bereich von 100 Services, die man durchaus wählen kann. Nicht in dem Detaillevel tatsächlich, wie es jetzt eine AWS macht, aber die, so 80% der Anwendungsfälle, die ein Otto Normal Kunde in dem Sinne braucht, sind durchaus abbildbar. Und die haben einer der Vorteile, das heißt, von der Historie von der OVH kamen die als Firma, die einfach Server produziert haben. Das heißt, das war der Octave, der hat, als der vor, müssten 20, 25 Jahre gewesen sein, die Firma gegründet hat, war das eine kleine Hardwarebude, die einfach Server gemacht hat. Dann haben sie daraus eine Private Cloud gebaut und die dann in die Public Cloud gebaut. Das heißt, die haben im Vergleich zu den Hyperscalern einfach die Möglichkeit, Bare Metal anzubieten, zu unschlagbar günstigen Preisen. Wenn du jetzt zu einer Azure gehst und Bare Metal haben möchtest, dann zahlst du dafür irgendwas Vierstelliges, was du dann ansonsten für 100 beispielsweise bekommen könntest. Aber da hast du die Möglichkeit, einfach alles miteinander zu kombinieren. Und das ist etwas, was die wenigsten auf diesem Level hinbekommen.
Und Richtung Datensicherheit und cool, dass wenn so hochsensible Daten kommen, ist das ein Case, wo du sagst, da würdest du eher so die Gewichtung Richtung OVH setzen, oder?
Ja, da ist die richtige Antwort auch, es kommt drauf an. Weil, also am Ende ist das Problem, dass die Souveränität einfach wesentlich mehr ist als Daten. Weil das ist ein ganz anderer Treiber davon. Wenn man jetzt nur die Daten anschaut, sind die Hyperscaler besser. Ja, das mag dich jetzt vielleicht überraschen, aber hat halt einfach damit zu tun, dass sie einfach schon wesentlich länger sich damit beschäftigen, was ein Provider dafür tun kann, damit er nicht die Daten sieht. Weil es ist halt dort auch der Fall, dass AWS handelt ja nicht böse. Die wissen, es gibt halt diesen Cloud Act und sie müssen im Zweifel der Fälle Daten hergeben. Ja. Und was muss er dann tun? Verschlüsselt sie so, dass er damit einfach nichts tun kann. Und deswegen sind die auf diesem Level der Datensouveränität einfach wesentlich besser als eine OVH oder eine Stackit oder Informaniac, weil die einfach aufgrund der regulatorischen Anforderungen sich später erst damit beschäftigt haben, weil sie gesetzlich das sowieso nicht machen dürfen.
Und wo ist denn der Sweet Spot von OVH Cloud?
Einerseits in dem Preisgefüge. Das heißt, wir haben Studien gemacht, da kriegst du etwas, was du beim Hyperscaler aufbaust, zu 60% reduziert angeboten. Ja, und dann ist natürlich die Frage, je nachdem wie groß du wirst, kommen wir in eine Situation, wo du pro Jahr mal eben so ein Einfamilienhaus verbrennst.
Wusch.
Ja, und das ist die Frage, macht man, glaube ich, ungern.
Ja, in Bezug auf die Auswahl der Clouds würde ich gerne eine separate Folge aufnehmen, weil das ist, glaube ich, auch nochmal einfach spannend, da reinzugucken. Wenn du aber einem Unternehmen nochmal so 3, 4 Sachen mitgeben kannst, wenn sie sagen, okay, ich brauche eine Multi-Cloud- oder Cloud-Strategie, was wäre das?
Mach dir deiner Daten bewusst. Also überlege, welche Daten habe ich, sind sie mir wichtig? Und ist das etwas, wo ich Themen in Kauf nehmen kann oder nicht? Das andere ist, mach es zur Chefsache. Überlege dir, wie wichtig ist mir das? Ist das etwas, welches ich wirklich treiben möchte, damit ich das auch schneller forcieren kann? Weil am Ende, es kann der Status kommen, es könnte der Kill-Switch passieren und dann hast du das Problem. Das heißt, wie lange möchte ich überlebensfähig sein, wenn etwas passiert? Und das Letzte wäre, vergleiche, ob wirklich die Kosten des Vendor-Lock-ins oder die Innovationen, die du dadurch erwirtschaften kannst, ob die in der Relation stehen, die dich der Vendor-Lock-in kostet.
Ich würde sagen, mit diesen 3 Punkten schicken wir euch wieder nach Hause, um die Fragestellung für sich mal zu beleuchten. Danke dir, Marc.
Gerne.
Danke fürs Zuschauen und Zuhören. Und falls ihr Fragen habt oder Anmerkungen, postet sie unten rein, schreibt uns per LinkedIn an oder entsprechend über die bekannten Kanäle auf der Webseite. Danke fürs Zuschauen. Danke dir, Marc.